Vielleicht haben sie sich auch deswegen geholt, um hier und da mal den Finger in die Wunde zu legen. Das muss ich aber nicht immer öffentlich machen. Ich finde, wir haben ein erfolgreiches Jahr gehabt mit Halbfinale EM, Nations League Finale. Aber natürlich, wir sind aufmerksam und die Situation, dass wir uns zurücklehnen können, das, glaube ich, wäre fatal. Ich glaube, das würde schon helfen, dass man so die Wertschätzung hat für die Situation, die wir haben, bei allem Wunsch, dass wir uns noch weiter professionalisieren. Wir können viel reden von der Entwicklung des Frauenfußballs und wo wir hinwollen. Ein Teil können wir dazu beitragen, indem wir erfolgreich sind.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered bei Knabe Cola und Fops.
Wann, oh wann, wird in Jena denn mal wieder Fußball gespielt? Das ist, glaube ich, eine der vielen Fragen, die wir uns nach dieser Woche stellen. Denn eine weitere Woche ist vergangen, eine weitere Woche, in der das Spiel in Jena abgesagt worden ist, wegen der Witterungsbedingungen. Und ja, damit heiße ich euch schön warm willkommen in diesem Podcast, zu dieser neuen Folge Frauenfußball-Podcast. Ich sitze hier schön mit meiner Tasse Karl-Heinz-Tee. Shoutout an meine beste Freundin, die mir den gemacht hat, schön in meiner Thermoskanne. Ich hoffe, ihr habt es auch ganz dolle warm und macht es euch gemütlich. Oder vielleicht spendet euch dieser Podcast ja auf dem Weg durch die Kälte ganz, ganz viel Wärme. Miri, der geht's auf jeden Fall gut. Miriam Sinnow, meine Kollegin, die ist nach wie vor im Urlaub in der Sonne. Also liebe Grüße da auch nochmal. Es ist wirklich saukalt hier in Deutschland. Auf einigen Plätzen führt das eben zu Problemen. In der Tabelle wird dagegen offensichtlich auch schön gekuschelt. Das ist wahnsinnig knapp da teilweise. Und noch dazu, zu all diesem Hin und Her auch auf dem Transfermarkt kommen Nachrichten vom DFB-Team. Der Bundestrainer hat frühzeitig verlängert und da haben wir ganz perfekt dazu die Sportdirektorin des DFB am Start. Das Interview mit Nia Künzer hört ihr gleich vorneweg, aber der Hinweis. Es ist ehrlich gesagt so halb perfekt, weil wir das Interview schon in der vergangenen Woche aufgezeichnet haben, bevor diese Nachricht über die Vertragsverlängerung bekannt gegeben worden ist. Und das werdet ihr bei der einen Frage auf jeden Fall merken. Aber ich wollte die Antwort trotzdem drinnen lassen, weil es trotzdem irgendwie sehr nett ist. Von daher schnacken wir nicht länger drum rum. Ganz viel Spaß mit diesem Interview.
Vom Feld ans Mikro.
Sie ist eine absolute Legende am Fußballhimmel, aber auch als TV-Expertin, siebenfache deutsche Meisterin und Pokalsiegerin, dreifache UEFA-Cup-Siegerin mit dem ersten FFC Frankfurt, Weltmeisterin 2003 und zwar nicht nur eine, sondern quasi die Weltmeisterin, die das verzapft hat sozusagen mit ihrem Tor. Lange Zeit war sie dann unter anderem Expertin bei der ARD, seit Januar 2024 ist sie Sportdirektorin Frauennationalmannschaft und U23 bis U19 Nationalmannschaften weiblich beim DFB. Und sie hat im Juni bis 2029 verlängert. Herzlich willkommen, Nia Künzer.
Hallo, Nina.
Ist das eine angemessene Vorstellung oder wie stellst du dich vor, wenn jemand so gar keinen Plan hat, wer du bist?
Genau so, wie du das jetzt gemacht hast. normalerweise mache ich die Kurzversion. Nia reicht meistens. Aber ja, ist schon immer verrückt, das so zu hören.
Zurückzuschauen. Das wollen wir heute auch versuchen, so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und das Ganze uns jetzt auch zu holen. Schauen wir mal so in die jüngere Vergangenheit, sage ich mal. Seit 2024 bist du jetzt eben Sportdirektorin Frauennationalmannschaft und U23 bis U19 Nationalmannschaften weiblich beim DFB, so der volle Titel. Wie lange hat es da gedauert, bis du da angekommen bist in dieser für dich ja sehr neuen Rolle? Bist du angekommen oder bist du immer noch dabei?
Ja, ich weiß nicht, ob man in Rollen sozusagen jemals endgültig ankommt. Es gibt natürlich immer wieder neue Dinge, neue Herausforderungen. Aber grundsätzlich bin ich natürlich in irgendeiner Form schon angekommen. Und in den 2 Jahren ist schon unwahrscheinlich viel passiert. Ich habe viel erlebt, natürlich auch viele Menschen getroffen, aber auch mit denen ich zusammenarbeite. Also von daher ein Ankommen, ein endgültiges gibt es, glaube ich, nie. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei niemandem, auch nicht beruflich sozusagen. Und darüber denke ich eigentlich auch nicht nach. Natürlich werfe ich ab und zu den Blick zurück. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, nicht viel wichtiger, aber natürlich schon auch wichtig, in die Zukunft zu schauen und neue Herausforderungen anzunehmen, sich Ziele zu setzen.
Mhm. Der DFB, der gilt ja eher so als schwerfälliger Tanker. Wie viel Gestaltungsfreiheit hast denn du wirklich? Und wie oft musst du Ideen auch erst durch 5 Gremien und 3 Ehrenpräsidenten schieben?
Also ehrlicherweise in meinem Aufgabengebiet, das du ja sehr korrekt wiedergegeben hast, fühle ich mich sehr frei und sehr entscheidungskompetent, sicherlich immer in Rücksprache mit Kollegen und Kolleginnen und insbesondere natürlich mit Andreas Rettig, aber da habe ich schon auch Gestaltungsspielraum und schon das Gefühl, dass ich etwas bewegen kann und dass meine Vorschläge auch durchkommen. Natürlich habe ich auch nochmal den Blick aufs große Ganze zu haben und habe Berührungspunkte, wie man so schön sagt, zu ganz vielen anderen Themen und auch das Interesse natürlich, dass sich der Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland ganzheitlich entwickelt, mit allen Teilbereichen, die dazugehören, die aber jetzt nicht in meiner originären Zuständigkeit sind. Da ist es vielleicht so, dass es natürlich nicht immer nach oder geradlinig läuft, aber das liegt jetzt nicht in meinem auch direkten Handlungsspielraum. In meinem Eigentlichen fühle ich mich eigentlich sehr, sehr wirksam und das ist natürlich auch ein Stück weit, macht auch zufrieden, wobei ehrlicherweise natürlich viel auch von Ergebnissen abhängt im Sport.
Musstest du dich da von irgendwelchen Idealen und Vorstellungen auch verabschieden?
Also ehrlicherweise, ich arbeite ja schon ein bisschen länger, auch in anderen Zusammenhängen und in anderen Kontexten und auch in großen, sag ich mal, komplexen Strukturen. Und da muss man einfach sagen, ist es eigentlich normal, dass man jetzt nicht immer geradlinig entscheiden kann und dass viele Dinge auch mitbedacht werden müssen, weil alles mit allem zusammenhängt. Das war in meinem vorherigen Job und in meiner Führungsposition so und vielleicht auch mit viel existenzielleren Dingen verbunden. Und das ist in dem Job hier auch so, dass alles mit allem zusammenhängt. Und da bin ich nicht, habe ich keine Illusion, dass man natürlich manchmal Dinge nicht durchbringt oder Kompromisse eingeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch lösungsorientiert und kompromissbereit ist. Also ich weiß nicht, da darf muss man, glaube ich, auch ein Stück weit flexibel sein oder will ich flexibel sein und lass mich auch gerne mal eines Besseren belehren. Es gibt ja auch Situationen, wo ich vielleicht mal falsch liege oder auch irgendwie eine andere Einschätzung oder eine Einschätzung habe, die mir dann im Nachgang irgendwie, ja, vielleicht ich mich korrigieren muss, ja, oder man kommt anders ans Ziel. Also da, ich glaube, das muss man in so komplexen Strukturen und Themen, glaube ich, schon auch haben.
Hast du ein konkretes Beispiel, wo das der Fall war, wo du eben dann gemerkt hast, ah, okay, muss ich anders rangehen oder da hat eine andere Partei vielleicht recht? Da muss ich mich selber korrigieren, wie du es gerade gesagt hast.
Ach, es gibt viele Themen, über die ich im Austausch bin. Natürlich bei meinen Bereichen habe ich schon auch Gestaltungsmöglichkeiten, aber trotzdem versuche ich mir schon auch immer wieder Meinungen einzuholen. Ja, wir haben ja jetzt seit einiger Zeit die U19 in den älteren Zyklus übernommen und natürlich gibt es auch da ein Für und Wider, das wir besprochen haben und es bleibt dabei, dass es Vor- und Nachteile mit sich bringt. Aber zum Beispiel bei dieser Thematik kommt es ganz essentiell darauf an, dass die beteiligten Akteure zusammenarbeiten. Ob das jetzt irgendwie im oberen, älteren Zyklus ist oder im jüngeren. Ich glaube, letztendlich kommt es auf die handelnden Personen an. Das ist aber auch jetzt nicht DFB-speziell oder irgendwie Fußball-speziell, sondern das ist in ganz vielen Situationen im Leben so.
Also du hättest die U19 lieber noch in dem jüngeren Zyklus gelassen, wenn ich es richtig verstehe, gerade wenn du meinst, das als Beispiel anführst, für was du dich korrigierst.
Ich bin ganz happy, aber es gibt ein Für und Wider und wir haben überlegt und auch bei der Umstrukturierung wurde überlegt, was richtig wäre, aber vielleicht gibt es nicht das eine richtig, sondern nur mal als Beispiel genannt. Wir haben uns jetzt gemeinsam, und das war, glaube ich, wichtig, dafür entschieden, es so zu machen in einer guten Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem jüngeren Zyklus.
Wie reformfreudig ist denn der DFB? Wirklich, also wirklich, auf einer Skala von 1 bis, wir haben das schon immer so gemacht, da war jetzt eine Reform, wie sieht das insgesamt aus?
Boah, das ist jetzt natürlich eine super verallgemeinernde Frage. Also der DFB, das ist ja selbst gesagt, wie komplex dieser Verband mittlerweile ist. Also da, ich ehrlich gesagt, wäre das nicht seriös, da eine allgemeine Aussage zu geben. für den Bereich Frauenfußball, muss ich sagen, merke ich schon die Priorisierung, auch den Willen, etwas zu verändern, voranzutreiben. Ob das dann immer so gelingt, wie gesagt, das ist nicht immer selbstverständlich, aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, darauf sollte ich mich konzentrieren, auf meinen Bereich. Und so eine pauschale Aussage ist, glaube ich, nicht seriös.
Stichwort Reform und was jetzt ja sehr doll anläuft, ist diese Gründung des Ligaverbandes. Also im Dezember, zur Erinnerung für unsere HörerInnen, haben die 14 Vereine der Bundesliga den Frauen-Bundesliga FBL e.V. gegründet. Eigentlich sollte das als Joint Venture mit dem DFB zusammen entstehen, also in Zusammenarbeit. Die Bundesligistinnen haben sich aber erstmal entschieden, das allein voranzutreiben. Es hatte einige Unstimmigkeiten gegeben. Die Vereine haben dem DFB vorgeworfen, schon bestehende Vereinbarungen ändern zu wollen und man wolle eben das jetzt zeitnah hinbekommen. Jetzt sieht's so aus, als wäre die Beteiligung des DFB wieder auf dem Tisch und wieder sehr nah dabei. Mia, inwieweit bist du da involviert? Kannst du uns da Licht ins Dunkel bringen, wie der Stand aktuell ist?
Also ich kann auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen, dass die Gründung der FBL war nie mit dem DFB geplant. Das müssen schon die Vereine unter sich ausmachen und das war auch nie anders geplant, als es jetzt passiert ist. Vielleicht an einem anderen Ort hat die Gründung stattgefunden, aber der DFB wäre nie Teil der FBL gewesen. Was richtig ist, dass geplant ist, ein Joint Venture gemeinsam zu machen, und ich habe schon Ende des Jahres gesagt, dass ich optimistisch bin, dass man weiter aber konstruktiv miteinander spricht, so wie ich das kenne, wenn es um, wie soll ich sagen, Verhandlungen, Verträge geht. Und ja, so wie ich vernommen habe, gab es ja auch jetzt weitere Gespräche, die sehr konstruktiv und zielorientiert gelaufen sind. Also von daher bin ich immer am Rande natürlich eingebunden und weiterhin optimistisch, dass weitergesprochen wird und dass es auch dann über die Ziellinie geht.
Bei allem Hin und Her, die Gründung des Ligaverbandes ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der Geschichte des Fußballs. Es ist auf jeden Fall was, an das wir uns zurückerinnern werden, und erinnern ist eh so ein Thema. Der Fußball der Frauen, der wächst enorm. Zur EM hat es wahnsinnig viele Artikel, Podcasts, Bücher auch gegeben über die Geschichte des Fußballs der Frauen, vor allen Dingen eben in Deutschland. Wie siehst du das? Wie sehr wird diese Historie geschätzt? Ist das Wissen um das, was war, präsent genug?
Ach, präsent genug wird es wahrscheinlich nie sein. Und es ist natürlich auch ein Stück weit einerseits eine junge Geschichte, die der Frauenfußball hat. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Andererseits war es auch einfach eine andere Zeit. Es ist auch nicht ganz einfach, sozusagen eine Sichtbarkeit hervorzurufen, weil es auch eine andere, wie soll ich sagen, mediale Situation gab. Nichtsdestotrotz haben wir total erfolgreiche Teams gehabt. Wir haben ganz tolle Persönlichkeiten, die den Frauenfußball begleitet haben, vorangetrieben haben. Und ich finde schon, dass wir auch gerade in den letzten Jahren immer mehr Bemühungen sehen, auch immer wieder daran zu erinnern. Ist natürlich auch klar, dass wir gerade die erfolgreichen Zeiten, ganz ehrlich, die der DFB und die Nationalmannschaft hatte, glaube ich, auch noch mal in Erinnerung rufen können oder sollten, sozusagen, und um auch den eigenen Anspruch für die Zukunft zu unterstreichen. Von daher gibt es viele Beteiligte, ob es jetzt die All-Stars sind, sozusagen, aber auch hier im DFB selbst sind ganz viele ehemalige Nationalspielerinnen. Jetzt mal die zwei Co-Trainerinnen vorneweg, Saskia Batusiak und Maren Meinert, aber auch Silke Rottenberg. Doris Fitschen war sicherlich ein Leuchtturm für viele, viele Jahre in vielen Positionen im DFB, die das Thema Frauenfußball vorangetrieben hat. Ja, und ich versuche selbst auch persönlich immer wieder diese Netzwerke am Leben zu halten. Bei Länderspielen versuchen wir immer wieder Welt- und Europameisterinnen zusammenzuholen. Wir haben in der Akademie den Players Pathway, wo wir wirklich jetzt seit einiger Zeit intensiv versuchen, aktive, / ehemalige Spielerinnen im Fußball, im System Fußball oder wie man es so schön nennt, zu halten, ob es als Trainerin ist oder im Management-Bereich. Und ich kann nur dafür werben. Und wie ich finde, gelingt es uns teilweise oder stellenweise wirklich gut, dass wir so ein Netzwerk aufrechterhalten oder ausbauen. Wo wir noch, glaube ich, besser werden können, ist auch die Sichtbarkeit, ja, vielleicht auch in den U-Teams zu erhöhen, also immer wieder auch Persönlichkeiten da einzuladen, einzubinden. Ehemalige Spielerin Renate Lingor ist auch hier im DFB. Kerstin Garenfrick ist sogar eine Co-Trainerin. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob die Spielerinnen, die U-Spielerinnen wissen, wer da gerade vor ihnen steht. Also da stehe ich sogar stramm, wenn so erfolgreiche Spielerinnen mich trainieren würden. Also da, das liegt mir einfach sehr. Ich finde, die Frauen haben wahnsinnig viel für den Fußball geleistet, für den Sport. Ja, es ist ein Stück weit eigentlich Wertschätzung, die ich ihnen entgegenbringen will. Ich glaube aber auch, dass die jetzige Generation oder die kommen sehr davon profitieren, wenn sie diese Orientierung und diese Geschichten kennen.
Siehst du da eine Bereitschaft bei den jüngeren Spielerinnen? Also du hast jetzt gerade gesagt, in den U-Teams, die wissen vielleicht manchmal gar nicht so, wer da vor ihnen steht. Und wenn wir dann eben auf noch längere vergangene Zeiten zurückschauen, eben die sogenannte Verbotszeit, so eine 55 bis 70, wo eben im DFB nicht gespielt werden durfte, aber natürlich trotzdem gespielt worden ist, noch weiter zurückgeschaut, eine Lotte Specht zum Beispiel. Siehst du da irgendwie auch Interesse bei den jüngeren Spielerinnen? Oder ist es mehr so, dass du dann eben auch mal sagen musst, hey, wir müssen da noch weiter ran?
Das ist, glaube ich, sehr individuell, so wie das im Leben sind, wie Menschen so sind. Die einen interessieren sich mehr, aber ich glaube schon, dass man bei der einen oder anderen so Aha-Momente schon auch hinbekommen kann und die dann tiefer gehen wollen. Natürlich müssen wir mal schauen, was können wir überhaupt auf eine Maßnahme. Wir haben die Spielerinnen ja auch eine überschaubare Zeit nur zusammen. Wir möchten sie auch nicht überfrachten. Ich glaube schon, dass wir bei einigen Aha-Momente generieren können und auch, sag ich mal, ja, wenn wir jetzt nicht ganz so weit zurückgehen, aber auch natürlich, wenn sie erfolgreiche Spielerinnen hören und sehen, dass es da was mit ihnen macht. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Dimension, wenn wir über die Spielerinnen sprechen, die trotz Verbot gespielt haben. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension und dafür müsste man sich sicherlich immer noch mehr Zeit nehmen. Aber auch da, glaube ich, individuell gibt es da Interesse und auch ein Stück weit dann auch Perspektiverweiterung, weil es zum Glück auch für die Mädels heute keine große Rolle mehr spielt. Und ich hoffe einfach, dass sie auch zu schätzen wissen, wie wir uns bewegen können, wie wir Fußball spielen können, unter welchen Rahmenbedingungen. Ich glaube, das würde schon helfen, dass man so die Wertschätzung hat für die Situation, die wir haben, bei allem Wunsch, dass wir uns noch weiter professionalisieren. Ich glaube, wir haben auch schon sehr, sehr viel erreicht.
Was willst du da vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Weil ich meine, das eine sind eben die jungen Spielerinnen, die nochmal im DFB natürlich einen engeren Kontakt zu ehemaligen Spielerinnen haben können, als so der oder die Otto-Normalverbraucherin, die von außen auf die ganze Geschichte schauen.
Ja, ich glaube, wer Interesse hat, der interessiert sich auch mal oder recherchiert auch mal, wie war das eigentlich vor 50 oder 70 Jahren, warum war das verboten, mit welcher Begründung war das verboten, aber auch immer, und das glaube ich, ist ganz wichtig, auch im gesellschaftlichen Kontext. Wir können das nicht aus unserer Brille von 2026, glaube ich, beurteilen, und das muss man auch im gesellschaftlichen Kontext, und dafür muss ich natürlich auch wissen, was war da gesellschaftlich sozusagen normal, und dann schauen, wie hat es sich entwickelt, und natürlich auch vielleicht ein bisschen Freude entwickeln, wie der Weg gegangen ist oder welche Entwicklung wir genommen haben und wo wir noch hinwollen.
Wo ist das, wo wir noch hinwollen aus Nia Künzers Sicht?
Ja, wenn ich über die Entwicklung oder die Professionalisierung des Frauenfußballs jetzt für die Frauennationalmannschaft denke, bin ich ehrlicherweise schon auch der Auffassung, dass wir, was die Rahmenbedingungen anbetrifft, schon wirklich ein gutes Niveau haben. Also da gibt's meines Erachtens wenig Rädchen, die wir an den Bedingungen sozusagen noch drehen können. Ich finde, wir haben wirklich von den, sag ich mal, personellen Strukturen, von der Infrastruktur, von den Reisemöglichkeiten. Also wir haben schon auch sehr gute Voraussetzungen, immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Von daher versuchen wir, Details noch zu verändern. Aber ich glaube, wir haben schon einen sehr guten Standard. Wir wünschen uns natürlich die größtmögliche Sichtbarkeit. Das hat natürlich immer was auch in Abhängigkeit zu tun mit TV-Planung, Programmplanung. Aber ich glaube, auch da finde ich, ist eine Balance wichtig. Wir schauen oder ich schaue ganz viele andere Sportarten und ich glaube, da sind wir wirklich, gerade bei Frauenmannschaftssportarten, vielleicht ein Vorbild und Vorreiterin an Sichtbarkeit, an Aufmerksamkeit, an Rahmenbedingungen. Wenn ich mir andere Mannschaften oder Teamsportarten angucke, da sind wir schon auch Vorreiter. Und jetzt wollen wir natürlich auch sportlich, sag ich mal, überzeugen. Das ist so das, was eigentlich meine Kernaufgabe ja ist. Und da haben wir in den letzten, glaube ich, anderthalb Jahren ganz gute Entwicklung genommen. Wir wollen Menschen begeistern. Ich glaube, da haben wir auch eine ganz gute Entwicklung genommen. Natürlich Siege helfen, aber auch die Art, Fußball zu spielen, hilft, glaube ich. Wir haben tolle Heimspiele mit, ja, ich grob gesagt, mit sehr vollen Stadien bis ausverkauften Stadien. Und den Weg wollen wir einfach weitergehen. Ich finde, wir haben ein erfolgreiches Jahr gehabt mit Halbfinale EM, Nations League Finale, meiner Meinung nach das Maximum rausgeholt, zweimal gegen Spanien gescheitert. Aber wir wollen und wir haben den Anspruch, dass wir auch gerne mal die Mädels sehen mit einem Titel in der Hand. Und von daher wissen wir, was zu tun ist. Und das heißt, jetzt als erstes die WM-Quali zu absolvieren und die auch mit großer Ernsthaftigkeit anzugehen, weil wir können viel reden von der Entwicklung des Frauenfußballs und wo wir hinwollen. Ein Teil können wir dazu beitragen, indem wir erfolgreich sind.
Ich fand das total interessant. Ich habe wirklich gerade am Wochenende beim Fußballgucken gesessen und mit zwei Männern am Tisch gesessen. Und dann natürlich ging es auch um den Fußball der Frauen. Und da hat einer von den beiden gesagt, ja, uns ist der Rang abgelaufen worden. Was sagst du solchen Menschen, die eben genau das sagen?
Ja, also ehrlicherweise würde ich dann erstmal fragen, was er denn genau damit meint.
Da ging es dann darum, dass Teams wie Spanien uns davonlaufen, weil mehr Titel angeht.
Ja, also ich kann nur sagen, im letzten Jahr waren wir im EM-Halbfinale, sind wir natürlich gegen Spanien gescheitert. Und in der Nations League sind wir auch gegen Spanien im Finale gescheitert. Also da kann ich jetzt noch nicht, sag ich mal, in Gänze erkennen, was damit gemeint ist. Es gibt natürlich eine sehr, sehr hohe Leistungsdichte bei den Top-Teams in Europa, aber dann natürlich auch 27 bei den Top-Teams bei der Weltmeisterschaft. Aber wir haben schon, glaube ich, auch gezeigt, dass wir, nehmen wir mal das Spiel in Kaiserslautern, sehr wohl auch mit Spanien auf Augenhöhe mithalten können oder sie sogar fast gehabt hätten. Wir haben gegen England, den amtierenden Europameister in Wembley, gewonnen. Ich glaube, das haben wir auch beeindruckend gemacht. Aber natürlich, wir sind aufmerksam und die Situation, dass wir uns zurücklehnen können, das glaube ich, wäre fatal. Und die Einschätzung haben wir auch nicht. Deswegen arbeiten wir auch hart im Trainerinnen-Team während der Maßnahme mit den Spielerinnen. Wir haben eine U23 gegründet, die meiner Meinung nach ein Erfolgsmodell ist, wo wir den Spielerinnen in diesem Altersbereich und natürlich mit der Möglichkeit, auch mal Ältere einzusetzen, die Möglichkeit geben, sich auf internationalem Niveau zu messen, weil meiner Meinung nach brauchen sie diese Erfahrung, um dann möglicherweise irgendwann A-Nationalmannschaft zu spielen. Also wir sind uns schon bewusst, dass wir in einem sehr, sehr starken Wettbewerb sind, aber also pauschal zu sagen, Rangabgabe finde ich schwierig, weil die harten Fakten besagen, wir sind unter den Top 4 bei der EM gewesen und unter den Top 2 bei der Nations League. Aber klar, da ist Frankreich, da ist England. Wir sind uns schon bewusst, dass wir in einem harten Wettbewerb sind und wollen das immer wieder bestätigen, dass wir zu den Top-Nationen gehören.
Siehst du das vielleicht auch sogar als Vorteil für diesen Wettbewerb und attraktiven Fußball, dass mehr und mehr Teams, auch Nationalteams, eben stärker werden und eben das Niveau so doll anheben dann dadurch?
Ja, grundsätzlich begrüße ich das ja, dass wir, ich glaube, die EM22 hat es noch zum ersten Mal dann auch sehr augenscheinlich gemacht, welch hohes Niveau dort gespielt wurde von vielen Mannschaften. Und natürlich macht es auch dem Betrachter wahrscheinlich mehr Freude, wenn Spiele wie jetzt gegen, also wenn ich uns selbst mal zumindest loben kann, so Spiele wie in Kaiserslautern, Spanien gegen Deutschland, wenn ich so Spiele sehe auf so einem exzellenten Niveau mit tollen Spielerinnen. Nur so kann man sich ja auch messen und besser werden. Und so können wir natürlich auch die Sportart super repräsentieren.
Du hast auch schon das Jahr 2027 angesprochen mit der Weltmeisterinnenschaft. 2027 bedeutet beim DFB, oder ist bei mir zumindest beim DFB auch immer verknüpft mit diesem Strategiepapier FF27. Das ist im Dezember 2021 beschlossen worden und wie gesagt ein Strategiepapier, das die Grundlage für das Handeln auf allen Ebenen des Fußballs sein soll innerhalb des DFBs. Dazu gehören Titelgewinne in der Nazio, aber auch bei den Vereinen international. Die Anzahl von Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen soll steigen, die mediale Reichweite verdoppelt werden und der Frauenanteil in Gremien und hauptamtlichen Führungsebenen soll mindestens 30% betragen. Bis 2027 eben. Ich habe extra vorher nochmal nachgeschaut, also was die Steigerung von weiblichen Mitgliedern angeht. Da ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut dabei. Fast 21% mehr sind es 2025 gewesen im Vergleich zu 21. Führungsebenen allerdings, da sieht es noch ein bisschen mau aus. Insgesamt ungefähr rund 7% sind da wohl nur weiblich. Wie schaust du da drauf auf dieses Strategiepapier? Ist das auch bei dir so im Hinterkopf oder machst du halt deinen Job? Mal platt gesagt.
Ich schaue ganz besonders auf die Strategie, weil auch da Doris natürlich maßgeblich oder die treibende Kraft war und sicherlich auch das Gesicht der Strategie. Von daher schaue ich da sehr genau hin. Für mich ist natürlich, mein Bereich ist Teil der Strategie und auch mit gewissen Zielen verbunden. Sicherlich Titel konnten wir jetzt nicht beisteuern, aber ich glaube, wie heißt das so schön, wir sind auf Orange. Von der Erfolgsmessung sozusagen. Natürlich habe ich das im Hinterkopf und gemeinsam auch alles, was natürlich Schnittmengen hat mit meinem Bereich oder auch im Geschäftsbereich Sport, da schaue ich schon genauer hin und bin im Zweifelsfall auch Antreiberin oder kritische Antreiberin. In vielen Bereichen haben wir wirklich eine gute Entwicklung genommen und sind auch entweder haben wir die Ziele erreicht oder, sage ich mal, nah daran. Es gibt natürlich auch Bereiche und dicke Bretter, wo wir sicherlich gemeinsam nochmal Anstrengungen unternehmen müssen, wenn wir noch Luft nach oben sehen.
Kritische Antreiberin heißt was genau?
Ja, also ich spreche auch mal natürlich Dinge an, die vielleicht ein bisschen für Unruhe sorgen oder spreche es ja auch noch dreimal an, wenn ich merke, irgendwie da sehe ich noch Handlungsmöglichkeiten. Und ich will nicht sagen, ich gehe keinem Konflikt aus dem Weg. Ich möchte es am liebsten natürlich konstruktiv. Aber ich habe schon auch natürlich einen eigenen Anspruch. Und wenn ich es dann nochmal loswerden will, dann werde ich es auch los, weil ich schon finde, auch wenn es jetzt nicht immer meine Bereiche sind, dass wir ein gemeinsames Interesse haben sollen. Und vielleicht auch, ja, meine Aufgabe ist, darauf hinzuweisen. Und auch wenn es vielleicht den einen oder anderen in der einen oder anderen Situation mal nervt, sie schon auch dankbar sind für Hinweise. Das empfinde ich schon so, weil vielleicht haben sie sich auch deswegen geholt, um hier und da mal den Finger in die Wunde zu legen. Und das muss ich aber nicht immer öffentlich machen. Ich finde, nicht, dass das notwendig ist, dass man den Weg gehen muss, sondern wir Formate haben, wo man das durch oder eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo man das machen kann und vielleicht nicht immer einer Meinung ist, aber schon auch Situationen gab, wo sie dann dankbar sind, dass ich darauf hingewiesen habe.
Was sind das für Situationen gewesen?
Ja, also keine Ahnung. Trainerinnenentwicklung ist sicherlich ein Thema, was mir am Herzen liegt und vielleicht auch nicht so einfach zu bespielen ist, wie das bei den Männern. Ich glaube schon, dass da das kein Selbstläufer ist und da kommt es natürlich drauf an, was kann man machen, welche Initiativen gibt es noch, wo muss man vielleicht auch mal ganz proaktiv ansprechen, Personen vielleicht auch an die Hand nehmen, fördern. Also da glaube ich, gibt es schon Themen und das hinterlege ich dann. Ich versuche natürlich zu helfen, wo ich kann und meine Meinung einzubringen oder vielleicht auch zu sagen, welche Expertise man nochmal reinholen kann. Also das ist so ein Thema Trainerinnenentwicklung. Da ist total viel passiert und man merkt es ja jetzt auch an der Anzahl der Trainerinnen in der Frauen-Bundesliga. Gerade heute war Sabrina Wittmann hier, die Pro-Lizenz heute dann hoffentlich verliehen kriegt. Also da passiert ganz viel, aber da müssen wir absolut dranbleiben. Und das wird kein Selbstläufer sein. Und da müssen wir alle uns einfach gegenseitig immer wieder anpieksen und sagen, was können wir eigentlich noch machen?
Also können wir da in Zukunft Initiativen oder Projekte in die Richtung erwarten?
Es gibt ja auch viel schon. Ne? Wir haben Stipendien. Wir haben wieder zwei Frauen in der Pro-Lizenz mit Clara Schöne und Jacqueline Dünker. Die haben jetzt angefangen. Es muss ja auch von unten dann das nachwachsen. Wir brauchen die Mädels, die Frauen in der B-Lizenz, in der A-Lizenz. Also das ist jetzt kein Schalter, den ich umlege. Ne? Das ist eine Entwicklung über Jahre, aber umso mehr gilt es natürlich, da dran zu bleiben und weiter zu überlegen, wie kriege ich sie vielleicht auch aktive oder ehemalige Spielerinnen dazu, diesen Weg zu gehen. Und ein Schritt ist natürlich schon, dass sie sehen, das ist jetzt eine Option. Ja, also da sind die Fritzi Kroms und Viersingers und oder von mir aus auch Sabrina Wittmann, Louis Eta. Also die brauchen wir natürlich auch, damit junge Frauen sehen, das ist ein Berufsweg oder ein Weg, den ich einschlagen kann. Und dann braucht man sicherlich ein bisschen Geduld, die ich manchmal habe. Aber ich bin natürlich auch froh, wenn ich merke, da wird alles für getan.
Okay, also die du manchmal hast, die du manchmal also offensichtlich auch nicht so ganz hast. Ja. Wie ist denn aber der Stand, also Thema Trainerin, Trainer, in dem Falle bei der DFB Nationalelf, A-Nationalelf. Wie ist der Stand bei den Vertragsverhandlungen mit Christian Wück? Der Vertrag läuft Ende des Jahres aus.
Ja, wir haben Januar.
Naja.
Also ich habe es ja schon gesagt, für mich kann sagen, das Trainerinnen-Team hat, glaube ich, August 24 begonnen und wir haben einen tollen Weg sind wir gegangen, wenn man überlegt, was seitdem passiert ist, wie viel Spielerinnen wir verabschieden mussten, nenne ich es mal, was wir bei der EM erlebt haben, wie viel neue Spielerinnen wir integriert haben, welche Art Fußball zu spielen, mit sicherlich, ja, vielleicht auch dem Highlight oder ja, dem schönen, in Anführungszeichen, Ende mit dem Nations League Finale gibt es für mich keinen anderen, sage ich mal, Weg als den eben weiterzugehen. Von daher alles gut.
Okay, nehmen wir mal so mit. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Nia. Eine etwas mehr in die strukturelle, organisatorische Richtung. Du hast Doris Fitschen schon angesprochen, die hauptsächlich für das Projekt oder die Strategie FF27 zuständig gewesen ist, als Gesamtkoordinatorin Frauenfußball auch. Sie ist ja nun leider vor fast einem Jahr verstorben. Heike Ulrich hat ja einige ihrer Aufgaben übernommen. Ist das ihre direkte Nachfolge in dieser Rolle als Gesamtkoordinatorin Frauenfußball oder ist der Bereich mittlerweile anders organisiert?
Nee, also Heike Ulrich ist ja Vizepräsidentin Frauen-Mädchenfußball und ist, also wenn man es jetzt ganz korrekt sagen will, im Ehrenamt. FF27 ist schon ein hauptamtliches Thema, aber sicherlich wird Heike mit ihrer ganzen Expertise und Erfahrung und Leidenschaft ganz sicher dieses Thema auch in ihrer oder gerade in ihrer Funktion als Vizepräsidentin weiter vorantreiben. Auch für die Zukunft aufstellen oder dafür sorgen, mit dafür sorgen. Aber es ist natürlich in hauptamtlichen Strukturen. Wir sind alle uns einig, dass es weitergeht und wir uns auch, sage ich mal, der Zukunft dann zuwenden, wie diese Strategie und unsere Ziele dann über 27 hinaus aussehen.
Also das heißt, da gibt es jetzt keine direkte Nachfolge in genau dieser gleichen Rolle, wie Doris Fitschen es war?
Ich glaube, wir sind uns einig, dass keiner die Rolle von Doris Fitschen einnehmen kann.
Das sowieso. Ja. Mia, als letzte Frage. Wann hast du zuletzt gedacht, ich wollte doch eigentlich nur Fußball spielen und jetzt sitze ich hier in einem Funktionärsmeeting?
Ich sitze ja zum Glück jetzt gerade nicht in einem Funktionärsmeeting. Ehrlicherweise, ich schaue bei so Entscheidungen selten oder nie zurück. Und ganz ehrlich, ich arbeite auch mit ganz tollen Menschen zusammen. Und ich weiß nicht, also wir arbeiten für das Produkt Fußball oder um das Produkt oder wie man das auch immer nennt. Ich in meinem Fall für die Frauennationalmannschaft. Von daher, ich weiß schon, dass das eine ganz privilegierte Situation ist und ein privilegierter Job. Und dafür nehme ich auch die eine oder andere Sitzung in Kauf. Nein, es macht mir wirklich viel Freude, gerade natürlich, wenn wir in den Teams unterwegs sind. Von daher weiß ich schon sehr zu schätzen, was ich habe und versuche auch deswegen mit voller Kraft sozusagen uns zukunftsfähig aufzustellen.
Alles klar, da schauen wir alle ganz, ganz gespannt natürlich immer drauf, wie sich eben dieser Fußball in Deutschland weiterentwickelt. Ganz, ganz lieben Dank dir für deine Antworten. Ja, das war sehr interessant.
Freut mich.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Werbung.
So, Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Die ganz aufmerksam unter euch, die haben's mitbekommen. Unsere Partner heißen FUMS und Knabe Cola.
Unsere Lieblingsfußballnasen von FUMS, ja, die sollten den meisten von euch schon ein Begriff sein. Aber wusstet ihr eigentlich, warum Knabe Cola bei uns am Start ist?
Weil sie richtig, richtig Bock haben, Frauensport und vor allem Frauenfußball zu unterstützen. Und damit sind sie ja bei uns aber sowas von an der richtigen Stelle.
On top schmeckt die Cola auch noch, ja, ich will nicht so sagen ganz gut, sondern richtig gut. Und das ist ja wohl ein sehr guter Side-Effekt.
Das war uns jetzt mal wichtig, euch erklärt zu haben. Haben wir das geklärt? Machen wir weiter.
Knabe Cola. Erst knackt's, dann knallt's.
Werbung Ende.
Das war der Spieltag.
Der 16. Spieltag in der Bundesliga der Frauen ist gestartet mit einer Spielabsage. Jena gegen Bayern, hatten wir ja auch schon gesagt, ne? Jena, der Platz, ganz, ganz furchtbar. Das Stadion da, die können die Rasenheizung nicht anschmeißen, weil sich das wohl nicht lohnen würde. Und deswegen muss da halt abgewartet werden. Ich habe auch gerade gesehen, dass die beiden Teams, also Männer und Frauen, sich wohl den Kunstrasenplatz zum Training teilen gerade. Irgendwie eine ganz schöne Lösung dann, I guess. Aber naja, das Spiel jedenfalls, Jena gegen München, ist auch schon neu angesetzt worden. Am 11. Februar wird das dann also ausgetragen. Das ist nächste Woche. Dann kommen wir mal zu den Spielen, die stattgefunden haben. Und das alles immer begleitet natürlich mit dem Blick auf die Tabelle, denn ich sag euch, das ist richtig, richtig eng da. Okay, ne, Platz 1 und 2, wissen wir Bescheid, da können wir nicht so richtig hingucken. Und zwischen den Plätzen 8 und 9 gibt's dann einen Break von 10 Punkten, aber oben wie unten, das ist mega knapp. Und wir fangen mal unten an, würde ich sagen. Jena, ne, ist abgesagt worden, die dümpeln damit 2 Spielen weniger unten rum, aber eben auch nur 4 Punkte hinter dem rettenden Ufer. Sprich, wenn die in den Nachholspielen gegen Wolfsburg und Bayern gewinnen, dann springen sie so richtig. Und wer jetzt hier sagt, ausgerechnet gegen die Top 2 soll das Schlusslicht punkten, geschweige denn gewinnen, ja, das Hinspiel gegen die Bayern, wie gesagt, 0-0. So, das dafür. Also bleiben noch HSV und Essen, die beide verloren haben, was ja in Jena dann sehr gut ankommt, würde ich mal sagen. Also den Jenaerinnen auf jeden Fall in die Hände spielt. Der HSV hat recht deutlich verloren, 0-2 gegen Freiburg. Kurz nach der Halbzeit hat es da beim Stand von 0-1 die rote Karte für Viktoria Schulz gegeben, wegen der Notbremse gegen Svenja Völmli. Fand ich irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen schwierig, weil da ja schon auch noch eine Hamburgerin mit dabei war. Aber dann letzten Endes, ja, die Mitspielerin war halt schon auch ein Stückchen weiter hinten noch. Also Family wäre ansonsten einfach durch gewesen allein. Und dann ist dieses Foul von Schulz eben die Notbremse. Lea Paulik im Tor der Hamburgerinnen war wirklich stark, die hat einige krasse Paraden gezeigt, Halleluja. Aber ja, ansonsten das Spiel nicht wirklich ein Spektakel. Hamburg ist trotzdem mit einem Punkt vor Essen, da das ganz enge Rennen, weil ja Essen zwar losgelegt hat wie die Feuerwehr, aber dann trotzdem 2-4 gegen Union verloren hat. Die haben 2-0 geführt, wirklich. Die hatten Chancen ohne Ende. Ramona Meyer hat mal wieder getroffen. Das Spiel hatten die teilweise wirklich in der Hand gehabt. Phasenweise ging es aber auch insgesamt einfach richtig gut hin und her. Naja, und dann die zweite Hälfte. Hallo Union. Aus 1-2 zur Pause machen sie das 4-2. Und hier auf jeden Fall hervorzuheben, Eileen Campbell. 2 Tore gemacht. 1 vorbereitet. Und wer sie nicht kennt, wir wollen uns das ja auch so zur Aufgabe nehmen, natürlich auch mit unseren Interviews die Protagonistinnen dieser Liga, dieses Fußballs der Frauen kennenzulernen, aber auch manchmal so an Spieltagen, wenn so eine Spielerin eben hervorsticht, sie auch mal so ein bisschen ins Rampenlicht zu heben. Also erzähle ich euch mal ein bisschen was über Eileen Campbell. Die ist letzten Sommer von Freiburg nach Köpenick gewechselt, hatte 1,5 Jahre in Freiburg gespielt, vorher war sie aus Österreich gekommen. Und das finde ich irgendwie total crazy. Also sie hat mit 23 dann in Freiburg ihren ersten Profivertrag unterschrieben. Und in Österreich hat sie parallel zum Fußball einfach noch Vollzeit, 42 Stunden die Woche, in einer Anwaltskanzlei in Liechtenstein gearbeitet. Ist nordirisch-österreichisch, spielt aber für den ÖFB. Und dafür, dass sie für den ÖFB spielen konnte, hat sie erst noch die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen müssen. Nach einem halben Jahr bei Freiburg ist sie von Verletzungen ausgebremst worden erstmal, dann bei der U20 zurückgekommen und jetzt ist sie dann eben seit 2025 im Sommer bei Union und hat in 14 Spielen bisher 4 Tore gemacht. Also eine Spielerin, wenn ihr die noch nicht auf dem Schirm habt, dann jetzt bitte auf jeden Fall. 2 Tore geschossen, 1 vorbereitet, das hat nicht nur Eileen Campbell, sondern auch Trommelwirbel, Vanessa Fudalla. Über sie muss ich euch, glaube ich, nicht wirklich viel mehr erzählen, denn sie war ja auch mal zu Gast bei uns hier im Podcast. Also, wenn ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt, checkt die Folge auf jeden Fall mal ab. War sehr, sehr cool. Also ja, wir müssen die Brücke zu Leverkusen nehmen und damit also an die Spitze springen der Tabelle, denn Leverkusen steht jetzt auf Platz 3 der Tabelle. Punktgleich mit Bremen, 2 mehr als Hoffenheim. Und das Spiel können wir ziemlich easy abhaken. Bremen-Hoffenheim 0-0, trotz einiger Chancen. Lina Hausecker hat die Latte getroffen nach 2 Minuten. Valeska Amporta für Hoffenheim hat den Pfosten getroffen und den Ball auf der Linie quasi verstolpert. Amporta trotzdem sehr auffällig, auch so über die Saison hinweg, so ein bisschen in Köstlers und Cercis Schatten gestanden. Vielleicht tritt sie daraus ja hervor, also nach Köstlers Abgang jetzt, so interessanter Anblick drauf zu halten. Aber deswegen eben, weil Bremen und Hoffenheim 0-0 gespielt haben, Bremen auf Platz 4, weil Leverkusen mehr Tore geschossen hat. Das Torverhältnis ist aber tatsächlich genau das gleiche, deswegen also plus 2. Weil Leverkusen aber mehr Tore selber geschossen hat, sind die dann eben in der Tabelle auf Platz 3 und Bremen auf Platz 4. Und diese 4 Tore Vorsprung, die sie eben mehr geschossen haben als Bremen, die kommen ziemlich genau aus dem Spiel gegen Nürnberg am Wochenende von Leverkusen gegen Nürnberg eben. Da haben sie 4-0 gewonnen und da müssen wir mal wieder die Frage stellen, wann spielt Vanessa Fudalla endlich mal fürs DFB-Team. Also für das A-Team. 2 Tore, wie gesagt, hat sie geschossen. Crazy schön mal wieder, was sie ja ständig macht. 1 Tor vorbereitet. Also ja, das wird wirklich, also das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, es wird wirklich Zeit, dass Vanessa Fudalla bei Christian Wirk auf dem Zettel steht. Wenn sie da nicht sowieso schon steht. Also das müsste sie, das hätte ich mal Nia Künzer fragen sollen. Naja, aber wirklich da große Empfehlung, unsere Folge mit Vanessa, weil was ich total cool finde auch an ihr ist, wie selbstbewusst sie sich eben hinstellt und keine falsche Bescheidenheit walten lässt. Hört euch unbedingt die Folge an mit Vanessa Fudalla, das will ich auf jeden Fall sagen. Schauen wir noch kurz auf Nürnberg, die haben sich anfangs ganz gut angestellt und hinten raus sind sie dann ziemlich zusammengefallen. Das ist auch Frankfurt passiert, die haben erst 2-0 geführt gegen Leipzig und ja, 2-0 geführt und es ist so typisch Frankfurt aktuell. Die verspielen es halt noch, ne? Die spielen dann 2-2 am Ende und da muss man wirklich Respekt an Leipzig sagen, wie die da noch weiter durchgezogen haben. Der Ausgleich zum 2-2 ist in der letzten Sekunde, also okay, in den letzten Sekunden der Nachspielzeit gefallen. Durch Viktoria Krug muss man wirklich einfach sagen, Respekt an der Stelle, da noch einen Punkt mitgenommen zu haben. Aber ansonsten, so unterm Strich, für beide Teams, sowohl Frankfurt als auch Leipzig, echt einfach eine Scheißsaison. Pardon my French, aber das muss man ja einfach so sagen. Die beiden stehen überhaupt nicht da, wo sie gerne stehen würden. Und bei Frankfurt, ja, ne, ich habe ja gesagt, diese Liga, die ist so nah beieinander. Platz 3 und Platz 8 trennen gerade mal 4 Punkte. Aber Frankfurt steht da eben nicht oben mit dabei, sondern unten. Und da können sie auch noch froh sein, dass Köln gegen Wolfsburg 1-2 verloren hat. Sonst wären die beiden nämlich jetzt nicht mehr punktgleich und Frankfurt durch ein besseres Torverhältnis vor Köln, sondern Köln mit 3 Punkten vor Frankfurt. In dem Spiel hat Wolfsburg übrigens eigentlich nur was anbrennen lassen, weil Sarai Linder zwischen Linnet Bernstein Doppelpack nochmal ein Eigentor geschoben hat und es dann zwischendurch 1-1 stand. Und ganz interessant da auch, auf Kölnerin Seite, Britta Karlsson, die Trainerin, die hat nur 2-mal gewechselt. Fand ich irgendwie crazy. Naja, aber zurück zu Frankfurt. Wie gesagt, ja, es ist super eng in dieser Spanne, aber dass man sich Sorgen machen müsste, dass Köln sie überholt und man dann eben auf Platz 8 stehen könnte, sie stehen jetzt auf Platz 7, das war sicherlich nicht der Plan, mit dem man in die Saison gegangen ist. Und bei Leipzig auf der anderen Seite ähnlich. Also die sind jetzt nicht akut vom Abstieg bedroht, Aber komplett raus aus dem Schneider sind sie jetzt auch nicht. Also ja, irgendwie alles ganz interessant da. Und ehrlich gesagt merke ich es gerade, wenn ich drüber rede, so, ne, klar, cool für Leipzig, dass sie da den Punkt noch geholt haben, nach so einem Spiel da irgendwie zurückkommen, mega stark. Aber insgesamt beide Teams relativ depressing. Also Fans von beiden Teams, ich schicke euch mal eine ganz dicke, warme Umarmung und eine große Tasse Karl-Heinz-Tee.
Und sonst so?
Die Fanproteste gehen weiter. Es wird weiterhin 14 Minuten geschwiegen und sich mit Bannern gemeinsam für neue Anstoßzeiten eingesetzt. Es hat jetzt nicht wahnsinnig was Neues gegeben, aber ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen will ich das hier einfach nochmal benennen. Ihr habt uns ja auch geschrieben, eure Erfahrungen mitgeteilt, wie das schwer das teilweise für euch ist. Und da fand ich mega bitter, Johanna zum Beispiel, die immer reisen muss für Bundesliga-Fußball, die in ihrer Stadt gar keinen Bundesliga-Fußball hat. Und ja, deswegen kann sie wegen Montags- und Sonntagsspielen teilweise auch einfach oft nicht ins Stadion gehen. Und das ist halt mega bitter, wenn man irgendwie ja neue Fans auch ansprechen will und junge Fans ansprechen will und Familien ansprechen will. Dafür setzen sich diese Fans eben ein. Deswegen ist es in den ersten 14 Minuten bei den Spielen aktuell eher ruhiger. Und deswegen gibt es auch so viele Banner, damit ihr das auf dem Schirm habt. Der DFB verlängert mit Wück, Meinert und Bartusiak. Christian Wück, Maren Meinert und Saskia Bartusiak haben ja nach Olympia 2024 als TrainerInnen-Team beim DFB-A-Nationalteam der Frauen übernommen. Und ihr habt schon im Interview mit Nia Künzer gehört, der Vertrag wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Der DFB ist aber sehr zufrieden mit dem Weg, der eingeschlagen worden ist und mit der Arbeit, die das Team leistet. Bei allem Wunsch nach Titeln, was ja noch offen ist. Aber ja, da ist man sehr zufrieden mit. Die Verlängerung finde ich jetzt aber doch sehr früh. Damit hätte ich im Januar, beziehungsweise, ja, Januar war es noch, Ende Januar, nicht unbedingt gerechnet. Mega gut, das irgendwie frühzeitig geklärt zu haben, damit da nicht irgendwie Spekulationen oder irgendwie während eben in diese WM-Qualifikation für 2027 geht, da mittendrin steckt, da wäre so eine Unsicherheit ja echt doof. Und das ist ja das große Ziel, hat Nia ja auch gesagt, dass man gerade hat, diese WM-Qualifikation ganz klar zu entscheiden. Thema FBL-Gründung. Die Gespräche mit dem DFB sind offenbar wieder on track. Auch das hatten wir ja gerade im Interview schon kurz angerissen. Hier also mehr Infos. All das beruft sich vor allen Dingen auf den FC Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dresen, der sich geäußert hat beim Neujahrsempfang der DFL, also quasi dem Pendant der Männer zur FBL, die da eben noch gegründet werden soll. Und bei den Männern ist es halt schon die DFL GmbH. Es hat wohl eine Verhandlungsrunde stattgefunden vor diesem Empfang mit dem DFB und dem Ligaverband der Bundesliga der Frauen. Und darüber hat Dresen gesagt, wir haben ein gutes Gespräch geführt und haben in einigen Punkten Klarheiten miteinander geschaffen. Und wir werden diesen Pfad jetzt weiter fortschreiten. Er hat auch nochmal gesagt, er betont das Miteinander. Anfang Februar gibt es dann auch die Mitgliederversammlung des FBL e.V., wo das Ganze dann eben noch weiter angeleiert werden soll und da eben eine Zustimmung eingeholt werden soll, eine Mehrheit. Das Ziel ist, ich sage es nochmal, die Gründung einer gemeinsamen FBL GmbH, die dann die Vermarktung, Organisation und Nachwuchsförderung der Bundesliga der Frauen übernehmen soll. Liverpools Rafaela Borggräfe ist lange gesperrt worden. Der DFB hält trotzdem an ihr fest. Was ist da passiert? Wegen rassistischen Äußerungen in der Saisonvorbereitung ist Rafaela Borggräfe in England für 6 Spiele gesperrt worden. Die hat sie mittlerweile schon abgesessen, ist wohl auch zu Schulungsprogrammen verpflichtet worden. Es ist alles ein bisschen undurchsichtig, weil man eben nicht genau weiß, was da wie gesagt worden ist. Und auch diese Sperre ist eben recht spät bekannt worden. Jetzt gibt es aber auch die Nachricht vom DFB, der eben sagt, wir halten trotzdem an Borggräfe fest. Da heißt es, ich zitiere es jetzt einfach mal, Rafaela Borggräfe hat das Verfahren akzeptiert und den Vorfall reflektiert. Unabhängig vom abgeschlossenen sportrechtlichen Prozess haben wir das Ganze zudem unter Einbindung der fachlichen Expertise unserer DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität Celia Šašić mit der Spielerin aufgearbeitet. Nach dem abgeschlossenen sportrechtlichen Prozess und unserer internen Aufarbeitung bleibt Rafaela Borggräfe Teil des erweiterten Pools der Nationalmannschaft. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde diesen Umgang des DFBs damit und der FA auch so schwierig einzuschätzen und einzuordnen, weil so wenig bekannt ist. Einerseits finde ich es auch völlig gut zu sagen, hey, diese Spielerin hat daraus gelernt und halt einem Menschen die Möglichkeit zu geben, aus Fehlern zu lernen und sich zu bessern. Gleichzeitig gibt es auch einfach Grenzen und rote Linien. Und wir können da von außen eigentlich gar nichts sagen, weil wir überhaupt nicht wissen, was da passiert ist in dieser Situation. Ja, ich hoffe einfach wirklich, dass das vor allen Dingen für die betroffene Person vernünftig geklärt worden ist. Vor allen Dingen eben auch innerhalb des Teams, weil das war eben auch eine Mitspielerin, der sie sich rassistisch gegenüber geäußert hat. Boah, Grefertz. Wie gesagt, ich finde das irgendwie angesichts dieser Undurchsichtigkeit recht schwer. Wir bleiben bei einem englischen Team, wechseln aber zu Arsenal. Die haben nämlich den ersten Women's Champions Cup gewonnen. Da treten die Siegerinnen der 6 Kontinentalverbände gegeneinander an. Also für Europa die Champions League-Siegerinnen, Arsenal eben. Für Nordamerika war es Gotham FC, für Südamerika die Corinthians aus Brasilien, für Afrika die Royal Armed Forces Sports Association aus Marokko und für Asien Wuhan Jiangda und für Ozeanien Auckland United. Arsenal hat eben gewonnen im Finale in der Verlängerung gegen die Corinthians aus Brasilien gewonnen. Ja, und ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Format halten soll, weil irgendwie alles mit der FIFA so gefühlt Mist ist. Da merke ich direkt eine totale Sperre in mir. Und gleichzeitig irgendwie auch geil, dass man so halt wirklich komplett international geht. Ja, aber dann auch wieder ne, nochmal so ein Turnier, nochmal mehr Spiele. Ach, ja. Und wie gesagt, FIFA. Bauchschmerzen. In dem Spiel, jedenfalls in dem Finale, ist Arsenals Torhüterin Anneke Borbe, die wir auch sehr gut noch kennen aus der Bundesliga, mit einer Mitspielerin zusammengerauscht und musste dann vom Platz getragen werden per Trage und mit Sauerstoffmaske. Das hat wirklich ganz schlimm ausgesehen. 10 Minuten hat das Spiel dann auch, ist das Spiel dann auch verschoben worden sozusagen. Mittlerweile wirklich mega gut ist sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, hat die Nacht auch wieder schon zu Hause verbracht. Sau, sau gut, gute Besserung da auf jeden Fall auf diesem Wege weiterhin. Anneke Borbe war übrigens auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast. Das war kleines Behind the Scenes hier. Eine Folge, ich glaube, das einzige Interview bisher, wo ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Da hatten wir 20 Minuten gesprochen und auf einmal wirklich werden meine Augen ganz groß. Und ich merke so, shit, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Naja, check das aus. Ja, sie ist übrigens auch Torhüterin des Turniers geworden beim Women's Champions Cup eben. Und wo wir gerade bei Arsenal sind, große Transfer-News da. Katie McCabe verlässt die Gunners nach 10 Jahren. Das ist meine Hausnummer. Und alle Arsenal- und McCabe-Fans jetzt ganz, ganz stark sein. So, Transfers haben wir auch in der Bundesliga einige. Da ist eine ganze Menge los. Sarah Ernst kommt von Bayern 2 zu Werder Bremen, weil Rena Wiechmann von Werder zu Stuttgart wechselt. Von Bremen nach Nürnberg wechselt übrigens Emeke Papay. Auch richtig krass, weil die ja bei Bremen eigentlich gerade als Jokerin richtig gut eingeschlagen ist. Aber verstehe ich schon auch, dass sie da ja, mehr Spielzeit will und eben nicht nur als Jokerin gelten will. Bei Nürnberg geht das Transferkarussell auch ganz groß weiter. Die verabschieden Marina Scholz zum BVB und Christine Krammer, die nächste Torhüterin, die geht zu Sturm Graz. Sie begrüßen dafür eine 19-jährige Torhüterin, Sina Tölzl, die zurückkommt, 1,5 Jahre in den USA gewesen ist und jetzt eben wieder zurück zum Club kommt. Dann haben wir noch den großen Wechsel. Es war gemunkelt worden, jetzt ist es auch fix, von Tuva Hansen vom FC Bayern München zu West Ham auf die Insel nach England. Auch bitterer Abschied bei den Leipzigerinnen. Giovanna Hoffmann, die verlässt Leipzig im Sommer. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo es für sie hingeht. Ist ja gerade noch in der Reha nach einem Kreuzbandriss. Kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass sie in der Bundesliga bleibt. Ich finde, sie ist auch eine Spielerin, die super gut nach England passt. Also, vielleicht hören wir da ja auch das nächste Mal schon wieder. Bundesligistin geht nach England. Und wo wir beim Thema Stürmerin sind, die SGS Essen holt doch tatsächlich noch eine neue Stürmerin. Wahnsinn. Maria Olsen heißt die gute, also ja, gibt mit dem Namen so ein paar Dinge, sie ist manchmal auch als Maria Agerholm-Kirchmann vorgestellt worden, aber im Spielplatz und auch auf dem Trikot steht Olsen, also nennen wir sie auch Olsen. Ganz liebe Grüße da an Lisa Seiler von 11 Frauen, die da nochmal nachgehakt hat auch. Das will ich natürlich nicht unterschlagen, dass sie da eben nachgehakt hat. Und wo wir gerade bei Lisa und 11 Frauen sind, lege ich euch in dieser Kategorie Transfers auch ganz, ganz doll ans Herz ihre Transferübersicht, was die Transfers im Keller angeht. Da habt ihr auf jeden Fall eine bessere Übersicht, als wenn ich das hier so ein bisschen halt auch safe nicht vollständig wiedergebe. Checkt das auf jeden Fall aus. Gibt ganz spannende Bewegungen auf jeden Fall.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Am Mittwoch erstmal das Nachholspiel zwischen Frankfurt und Hoffenheim vom 15. Spieltag. Im Hinspiel hat es dann ein klares 3:0 für Hoffenheim gegeben. Ja, und bei der aktuellen Lage der Frankfurterinnen. Uiuiui, wie gesagt, liebe Frankfurterinnen,
ganz, ganz viel Wärme und Karl-Heinz-Tee schicke ich euch zu. Am Freitag geht's dann rein in den 17. Spieltag. SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Im Hinspiel hat es ein klares 4:0 für die Bayern gegeben. Julia gewinnt Comeback nach ihrer Verletzung bei der EM. Und die Münchnerinnen haben in diesem Spiel die Tabellenspitze von Freiburg erobert. Ja, lang ist's her, Mensch, du. Am Samstag geht's dann weiter mit Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Da hatten wir im Hinspiel noch 4 Tore in den letzten 12 Minuten. Insgesamt ein 4:2 für Wolfsburg. Danach Frankfurt direkt wieder am Start gegen Leverkusen auch noch. Also da geht's auch richtig gegen die starken Teams, die da direkt nebeneinander auch stehen. In der Tabelle hatten wir ja auch gleich. Und am Sonntag haben wir dann quasi den Sonntag des Kellers. Der HSV empfängt RB Leipzig, die beiden ja auch eng beieinander in der Tabelle. Union Berlin empfängt Jena. Halleluja, die spielen mal wieder. Wirklich mit doller Verspätung kommen sie dann auch mal zurück aus der Winterpause. Und Nürnberg, ja, der Keller empfängt dann eben auch mal die Spitze. Die empfangen die Hoffenheimerinnen. Im Hinspiel hat es da ein 1:1 gegeben. Beide Tore ab der 86. Minute. Das war auch crazy. Und dann am Montagabend Köln gegen Essen im Hinspiel. 2:1 für Köln mit einem schnellen Doppelpack von Jessen. Mal gespannt, ob die das nochmal machen kann. Also, ja, das steht so an. Eine Sache hier, die mir gerade noch eingefallen ist, genau. Ihr könnt den Hinspieltag natürlich auch nachhören. Also, natürlich, müsst ihr einfach nur ein bisschen runterscrollen. Wir haben ja über die Hinspiele auch alle gesprochen. Das ist die Folge 60 vom 30. September. Scrollt da gerne hin. Und dann mal eine Frage an euch. Schreibt uns das wirklich sehr, sehr gerne. Habt ihr das lieber so, dass wir das immer zu den Spielen dazu sagen? So im Hinspiel war das das und das. Oder ja, sollen wir lieber am Ende sagen so, yo, Hinspieltag, wenn ihr wissen wollt, wie es da gewesen ist, hört die Folge nach und dann mit einem Verweis auf die Folge. Das könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sag nochmal ganz, ganz lieben Dank an Nia Künzer und den DFB fürs Möglichmachen dieses Gesprächs und an euch fürs Hören und eure lieben Zuschriften und eure Unterstützung. Macht's gut, wir hören uns.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.